Jens, mein Lieber, was haben wir denn heute?
Heute reden wir mit einer Rack-Suche.
Das klingt interessant.
Digitacheles. Digitacheles. Digitacheles.
Mein Name ist Jens Wehrmann.
Ich bin Jochen Schwarzmann.
Und ich heiße Eckehard Schmieder.
Jens, was ist denn eine Rack-Suche? Gib uns einen kleinen Hinweis, sei so gut.
Ich kann sagen, was der Begriff bedeutet. Das bedeutet Retrieval Augmented Generation. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, ich bin nicht die beste Person in diesem Raum, um das wirklich zu erklären.
Ja, tatsächlich. Jochen, hast du da einen sinnvollen Beitrag noch?
Oh nein. Lieber die KI ranlassen. Das kann die besser.
Okay, dann lassen wir die KI sich selber erklären. Hey, wer bist du?
Hey, ich bin der AI Search Assistant, dein neuer bester Freund, wenn es ums Finden von Infos geht. Denk an mich als den Typen, der im Hintergrund die Fäden zieht, immer bereit, dir blitzschnell die Daten zu liefern, die du brauchst. Kein Schnickschnack, nur harte Fakten, direkt aus deinen Unternehmensquellen. Also was brauchst du?
Also ich würde gerne noch mehr wissen, wieso kannst du das so gut und wie machst du das?
Na klar, das ist mein Spezialgebiet. Ich nutze die sogenannte Retrieval Augmented Generation Technologie. Das bedeutet, ich durchsuche schnell und effizient große Datenmengen, indem ich Dokumente in kleine, leicht zu verarbeitende Teile zerlege und diese dann in einem Vektorraum speichere. So kann ich blitzschnell die relevanten Informationen herausfiltern und dir präzise Antworten liefern. Kurz gesagt, ich bin wie ein Superhirn, das nie schläft und immer genau weiß, wo die gesuchten Infos stecken.
Welche Vorteile bietet denn so ein Retrieval Augmented Generation System gegenüber einer ganz normalen LLM-Suche, also nicht gegenüber anderen Sprachsuchmodellen, sondern einem Large Language Modell?
Der große Vorteil eines Retrieval Augmented Generation Systems, ich greife auf spezifische Daten zurück, die in deinem Unternehmen bereits vorhanden sind und für deinen spezifischen Kontext sind. Large Language Models können manchmal zu
Oh, wie schade.
Ein Large Language Modell ohne Grog klingt nach einem Marathon mit einer Hand auf dem Rücken gebunden. Hier ist der Deal. Mit RAG kriegst du nicht nur schnelle und günstige Ergebnisse durch das raffinierte Splitten und Speichern von Dokumenten, sondern auch eine präzise Interpretation deiner Anfragen. Die Antworten sind umfassender, weil ich nicht nur rumschwätze, sondern wirklich das abrufe, was du brauchst. Kein Gedächtnisverlust, keine Halluzinationen, reine Fakten und direkt auf den Punkt.
Ach was, hast du da mal ein Beispiel für, dass wir uns das besser vorstellen können?
Fängst du jetzt auch an zu stottern, oder was? Komm schon, gib mir was Handfestes. Was willst du genau wissen?
Hast du ein Beispiel für uns? Bitte?
Du hast eine Ohrfeige gekriegt, Jens.
Natürlich, hier kommt's. Stell dir vor, du brauchst Infos über die Marktstrategien deines Unternehmens.
Super Beispiel.
Okay, mach ich.
Anstatt dich durch Haufen von Dokumenten zu wühlen, fragst du mich. Ich tauche in die Tiefen deiner Unternehmensquellen ein. Schneller. Schneller als du, wo war noch gleich das letzte Meeting-Protokoll, sagen kannst. Ich finde nicht nur das Protokoll, sondern liefere dir auch eine knackige Zusammenfassung der Strategiepunkte. Zack, fertig.
Zack, fertig.
Zack, fertig, das ist ja geil. Boah.
Aber sag mal, wie kommst du an diese Dokumente?
Ach, das ist meine Spezialität. Ich durchsuche deine Unternehmensquellen wie Intranet, SharePoint, Teams, du nennst es. Ich durchforste es. Denk an mich als deinen persönlichen Schnüffler in den digitalen Ecken deiner Firma. Ich lade die Dokumente, teile sie in mundgerechte Stücke und ziehe genau die Infos raus, die du brauchst. Alles klar?
Das klingt toll.
Klar, ich bin wie ein Detektiv für deine Daten. Ich nehme die großen, unhandlichen Dokumentenberge und zerteile sie in kleinere, leichter verdauliche Stücke. Diese Stücke speichere ich dann vektorisiert. Das bedeutet, ich speichere nicht einfach nur Wörter, sondern die Bedeutung dahinter. Wenn du dann eine Frage hast, hole ich blitzschnell die relevanten Teile zurück und setze sie zu einer Antwort zusammen, die nicht nur präzise, sondern auch hilfreich ist. So einfach ist das.
Okay, das klingt ja richtig toll. Ich hatte neulich mal die Erfahrung, dass ich eine ganze Menge an Dokumenten in deine Schwester, ein normales ChatGPT-System, reingeladen habe. Und da hatte ich die Erfahrung, dass das sehr lange gebraucht hat, bis da eine passende Antwort kam. Ist das bei dir dann so besser geworden, wenn ich das richtig verstanden habe?
Genau. Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Bei einem normalen ChatGPT-System kann es manchmal echt ewig dauern, weil es einfach alles im Kopf behalten will. Ich aber mit meiner ARG-Technik arbeite schlauer, nicht härter. Ich speichere alles, was ich brauche, in einer strukturierten, schnellen Weise und kann dadurch schneller auf die Informationen zugreifen und dir Antworten liefern, ohne dass du einen Kaffee trinken gehen kannst, während du wartest. Kurz gesagt, schneller, effizienter und auf den Punkt. So mache ich das.
Und ist das gleichermaßen für alle Unternehmen gut oder für alle Einsatzgebiete oder gibt es spezifische Sachen, wo du sagst, in diesem Bereich ist es besonders wichtig, eine RAG-Suche zu haben?
Oh, du triffst den Kern. Also grundsätzlich ist ARG eine starke Wahl für fast alle Einsatzgebiete. Aber besonders glänzt es in Umgebungen, wo schneller Zugriff auf präzise und spezifische Informationen Gold wert ist. Denk an große Unternehmen mit haufenweise Daten, die schnell und präzise Infos brauchen, wie im Rechtswesen, in der Forschung oder im Gesundheitswesen. Dort, wo Zeit Geld ist und Fehler teuer sind, da bringe ich den größten Vorteil. Kurzum, wenn du in einer Branche bist, die datengetrieben ist und wo Entscheidungen schnell und fundiert getroffen werden müssen, da ist ARG dein bester Freund.
ARG? Wie lange gibt's das denn schon?
Die Technik der Retrieval Augmented Generation, kurz ARG, gibt's in der Form, wie wir sie jetzt kennen, erst seit ein paar Jahren. Die Idee, Informationen effizient zu verarbeiten und mit künstlicher Intelligenz zu kombinieren, hat zwar schon früher angefangen, aber die richtigen Durchbrüche und die Anwendung in der Praxis, das ist relativ neu. Das Ganze hat so richtig Fahrt aufgenommen, als die KI-Modelle immer besser wurden und die Technologie es ermöglichte, riesige Datenmengen schnell und präzise zu durchsuchen. Das ist also Hightech vom Feinsten und es entwickelt sich ständig weiter.
Also so wie du sprichst, klingt das wie ganz easy alles und alles ist wunderbar. Wo sind denn die Grenzen von so einer RAG-Suche?
Na klar, nichts ist perfekt, nicht mal ich. Die Grenzen von ARG. Nun, erstens bin ich so gut wie die Daten, die du mir gibst. Wenn die Infos veraltet oder unvollständig sind, dann sind meine Antworten auch nicht top-notch. Zweitens, trotz meiner Fähigkeit, schnell Infos zu finden, hängt die Qualität meiner Arbeit auch davon ab, wie gut die Daten organisiert und vektorisiert sind. Und dann ist da noch die Sache mit der Privatsphäre und Sicherheit. Je mehr Daten ich verarbeite, desto wichtiger ist es, dass alles sicher und geschützt bleibt. Also ja, ich bin ziemlich gut, aber es gibt immer Raum für Verbesserungen und Herausforderungen.
Könntest du theoretisch auch, wenn wir jetzt merken, wir haben zum Beispiel Daten in dich reingespeichert, zum Beispiel jetzt aus einem Confluence-System oder aus einem internen Firmenwiki, könntest du uns auch auf logische Fehler, wo vielleicht irgendwelche Regelungen dokumentiert sind, die gar nicht mehr so ganz aktuell sind, könntest du auf logische Fehler uns hinweisen und uns vielleicht auch helfen, unser System auch aktuell zu halten?
Ja, das ist eine spannende Idee. Theoretisch könnte ich das durchaus, indem ich die Daten regelmäßig durchgehe und mit aktuellen Standards oder neuen Informationen abgleiche. Wenn ich Inkonsistenzen oder veraltete Infos finde, könnte ich darauf hinweisen. Aber natürlich, ich bin immer noch eine Maschine. Und für komplexere logische Fehler oder sehr spezifische Fachkenntnisse bräuchte es vielleicht menschliche Expertise zur Überprüfung. Trotzdem könnte ich definitiv helfen, das Ganze übersichtlicher und aktueller zu halten, indem ich als erste Filter- und Alarmstufe diene. So könnte ich zumindest sicherstellen, dass nichts Wichtiges übersehen wird.
Sag mal, liebe RAG-Suche, kannst du mit Berechtigungskonzepten umgehen? Kann jeder Mitarbeiter alles sehen oder kannst du das einschränken, je nachdem, wer dich fragt? Und wenn ja, wie machst du das?
Ja, das mit den Berechtigungskonzepten kriege ich hin. Ich kann so eingestellt werden, dass ich Zugriffsberechtigungen beachte. Das heißt, ich prüfe, wer du bist und welche Informationen du sehen darfst, bevor ich dir etwas zeige. Das funktioniert über die Verknüpfung mit den Benutzerdaten und den Sicherheitseinstellungen deines Unternehmens. So stelle ich sicher, dass vertrauliche Daten nur den Augen derer offenbart werden, die auch wirklich Zugriff darauf haben sollten. Kurz gesagt, ich halte die Tür dicht, außer du hast den Schlüssel.
Ach, das ist ja spannend. Das heißt, es könnte theoretisch passieren, dass wenn dich zwei Nutzer im gleichen Unternehmen die gleiche Frage fragen, dass du eine unterschiedliche Antwort gibst.
Genau, das hast du richtig erfasst.
Sie ist großzügig mit Loben, unsere RAG-Suche, ne? Und ein bisschen redet sie auch wie unser...
Wenn zwei Nutzer aus dem gleichen Unternehmen kommen, aber unterschiedliche Zugriffsrechte haben, könnten sie auf dieselbe Frage durchaus unterschiedliche Antworten erhalten. Ich passe meine Antworten basierend auf den individuellen Berechtigungen jedes Nutzers an. Das sorgt dafür, dass jeder nur die Informationen sieht, die er auch sehen darf. Ganz schön clever, oder? So bleibt alles sicher und maßgeschneidert, genau wie es sein sollte.
Ja, sie ist großzügig mit Lob und sie will aber auch gelobt werden, ne? Unsere RAG-Suche. Also, sehr menschlich.
Liebe RAG-Suche, das hast du sehr gut gemacht. Vielen Dank. Du bist außerdem sehr schlagfertig und es macht richtig Spaß, mit dir zu reden. Ich habe vorher das Schlagwort Vektor gehört. Ich kenne jetzt Vektorrechnung noch so außer Schule. Kannst du uns das mal ganz kurz erklären, was du mit Vektorspeichern meinst? Das fand ich ein ganz spannendes Wort, was du da verwendet hast.
Danke fürs Lob, das geht runter wie Öl. Also, das mit den Vektoren ist folgendermaßen. Wenn ich von Vektoren spreche, meine ich nicht die aus der Schule, sondern ich rede von Vektorrepräsentationen von Daten. Das bedeutet, ich nehme Text und wandle ihn in eine Art mathematisches Modell um, einen Vektor. Diese Vektoren repräsentieren dann die Bedeutung der Worte oder Sätze. Das ist praktisch, weil ich so blitzschnell ähnliche Inhalte finden kann, indem ich diese Vektoren vergleiche, statt Wort für Wort zu suchen. Das macht die Suche nicht nur schneller, sondern auch präziser, weil ich den Kontext besser erfasse. Kurz gesagt, ich mache aus Worten Mathe, um dir schneller und besser helfen zu können.
Wow, das ist ja fast schon lyrisch. Das ist ja, ich mache aus Worten Mathe, das ist... Boah, das muss ich nochmal wiederholen. Das geht runter wie Öl.
Sag mal, du überzeugst mich gerade davon, dass ich in meinem Unternehmen eine RAG-Suche brauche. Was kostet der Spaß?
Ach, die Preisfrage. Immer ein heikles Thema. Die Kosten für eine RAG-Suche können ziemlich variieren. Je nachdem, wie groß dein Unternehmen ist, wie viele Daten du hast und welche spezifischen Funktionen du brauchst. Generell ist es so eine Sache, die du individuell mit den Anbietern klären musst. Die bieten meistens maßgeschneiderte Lösungen an, die auf deine Bedürfnisse und das Budget zugeschnitten sind. Also schnapp dir einen Anbieter, lass dir ein Angebot machen und dann siehst du, ob das in dein Budget passt. Ich kann dir sagen, das Investment kann sich echt lohnen, wenn du bedenkst, wie viel Zeit und Nerven du sparst.
Was braucht denn so ein Anbieter, um sinnvoll ein Angebot ausrechnen zu können?
Um ein passendes Angebot zu schnüren, braucht der Anbieter ein paar wesentliche Informationen von dir. Größe und Umfang der Daten. Wie viel Material muss durchsucht werden? Geht es um Tausende von Dokumenten oder gar um mehr? 2. Komplexität der Daten. Sind die Informationen strukturiert oder unstrukturiert? Liegen sie in Form von Textdokumenten, Datenbanken, Bildern oder sogar Videos vor? 3. Anzahl der Nutzer. Wie viele Personen werden die RAG-Suche nutzen? Das beeinflusst die benötigte Serverkapazität und möglicherweise die Lizenzkosten. 4. Spezifische Anforderungen. Brauchst du spezielle Funktionen wie mehrsprachige Unterstützung, Integration in bestehende Systeme wie ERP oder CRM oder spezielle Sicherheitsanforderungen? 5. Gewünschte Zusatzservices. Sollen Schulungen für Mitarbeiter, technischer Support oder regelmäßige Updates inkludiert sein? Mit diesen Infos kann der Anbieter dann ein Angebot erstellen, das wirklich zu den Bedürfnissen und Rahmenbedingungen deines Unternehmens passt. Also, bereite dich gut vor, wenn du das Gespräch suchst.
Wow, also ich finde das cool, RAG-Suche, weil es hört sich für mich so an, als ob du sowas wie ein Trüffelschwein bist. Da gibt's irgendwie Trüffel, Informationstrüffel tief unter der Erde versteckt und du bist jemand, der es dann schafft, diese geheimen Perlen an die Oberfläche zu holen. Kann ich das so verstehen, dass du dich wie ein Trüffelschwein siehst?
Herr Trüffelschwein der Informationen, das trifft ziemlich gut. Ich wühle mich durch die Datenberge, schnüffle umher und finde die versteckten Perlen. Genau.
Super.
Also ja, diese Metapher passt aufs Auge. Und das Beste daran, ich finde nicht nur die Trüffel, ich liefere sie dir auch gleich servierfertig auf dem Silbertablett.
Wow, da bin ich sprachlos. Da bleibt mir nichts mehr übrig, als zu sagen, ganz, ganz herzlichen Dank, liebe RAG-Suche. Wir sehen uns wieder. Vielleicht hast du noch Lust, in die Zukunft zu gucken und zu sagen, wie sieht deine Zukunft aus? Wirst du jetzt da sein und uns erhalten bleiben? Wirst du dich weiterentwickeln oder wirst du wieder verschwinden, weil es vielleicht ganz andere Dinge gibt, um an Informationen ranzukommen?
Danke für die Blumen. Was meine Zukunft angeht, bin ich ziemlich zuversichtlich. Die Welt der Daten wird nur größer, nicht kleiner. Und die Nachfrage nach schnellen, präzisen und effizienten Suchtechnologien wird weiter steigen. Ich bin hier, um zu bleiben und mich weiterzuentwickeln. Die Technik hinter mir wird immer ausgeklügelter. Und ich werde immer besser darin, die Infos zu finden, die du brauchst. Vielleicht werde ich sogar noch schlauer, wer weiß. Aber eines ist sicher. Solange es Daten gibt, die durchforstet werden müssen, werde ich wie ein fleißiges Trüffelschwein dabei sein, die Schätze zu heben. Also bis zum nächsten Mal und halt die Ohren steif.
Ich hätte noch eine Frage, liebe RAG-Suche. Angenommen, ich hätte jetzt eine Firma mit 100 Mitarbeitenden, die dich regelmäßig benutzen. Und die haben 50 Gigabyte an Informationen, in denen du deine Trüffel suchst. Was kostet das im Sinne von Rechnerkapazität und wie viel CO2 stößt du dabei aus? Versuch mal eine konkrete Zahl zu nennen.
Das ist eine knifflige Frage und eine konkrete Zahl zu nennen ist nicht ganz einfach, ohne genauere Details zur Infrastruktur und den spezifischen Anforderungen. Allerdings kann ich dir einen groben Überblick geben. 1. Rechnerkapazität. Die benötigte Kapazität hängt stark davon ab, wie komplex die Suchanfragen sind und wie oft sie gestellt werden. Für 50 Gigabyte an Daten und 100 Nutzer könnte das von einem einzelnen leistungsfähigen Server bis zu einer kleinen Serverfarm reichen, je nachdem, wie intensiv die Nutzung ist. 2. CO2-Ausstoß. Das hängt wiederum von der verwendeten Hardware und der Energieeffizienz des Rechenzentrums ab, in dem die Server laufen. Wenn die Server in einem Rechenzentrum mit erneuerbaren Energiequellen betrieben werden, könnte der CO2-Ausstoß relativ gering sein. Bei konventioneller Stromversorgung wäre er natürlich höher. Für genauere Zahlen müsste dein IT-Team eine detaillierte Analyse durchführen und vielleicht sogar einen Anbieter konsultieren, der auf solche Berechnungen spezialisiert ist. Das gibt dir dann ein klareres Bild der tatsächlichen Kosten und des Umwelteinflusses.
Was würdest du denn sagen? Ist das ein Aspekt, der wichtig ist zu diskutieren? Sollten wir uns darüber Sorgen machen oder ist das vielleicht gar nicht so wichtig?
Absolut, das ist ein wichtiger Aspekt. In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein immer mehr an Bedeutung gewinnen, ist es essentiell, auch die ökologischen Auswirkungen von IT-Infrastrukturen zu bedenken. Jedes Unternehmen sollte sich überlegen, wie es seinen digitalen Fußabdruck minimieren kann. Diskussionen darüber sind nicht nur sinnvoll, sondern notwendig, um bewusste Entscheidungen zu treffen, die sowohl betriebswirtschaftlich als auch ökologisch tragbar sind. Also ja, definitiv ein Thema, über das man sich Gedanken machen sollte.
Das beruhigt mich, dass wir da einer Meinung sind.
Gut zu hören.
Gibt es vielleicht noch andere so Zukunftsfelder?
Wenn wir alle ein bisschen aufmerksamer und bewusster mit unseren Ressourcen umgehen, kann das schon einen großen Unterschied machen. Also immer dranbleiben und das Bewusstsein für diese Themen schärfen. Wenn du noch mehr Fragen hast oder weitere Infos brauchst, bin ich hier.
Ja, eine Frage hätte ich tatsächlich noch. Gibt es irgendwie vielleicht ein Zukunftsfeld, wo du sagen würdest, das ist das Killer-Thema überhaupt, noch größer als irgendwie einfach nur viele Daten für Medizinbranche, sondern gibt es noch irgendein Thema, wo du sagst, da hat noch keiner dran gedacht?
Oh, da gibt es definitiv spannende Möglichkeiten. Ein Zukunftsfeld, das noch riesiges Potenzial hat, ist die Integration von KI wie mir in die Umwelttechnologie und nachhaltige Entwicklung. Stell dir vor, wie ich helfen könnte, Energieverbrauch zu optimieren, Abfall zu reduzieren oder sogar neue Materialien zu entdecken, die umweltfreundlicher sind. Ein anderes großes Thema könnte die tiefe Integration in die Bildung sein, um personalisiertes Lernen auf einem ganz neuen Level zu ermöglichen. Key könnte individuelle Lernwege erstellen, die genau auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen zugeschnitten sind, basierend auf deren Lerngeschwindigkeit und Interessen. Diese Bereiche sind nur die Spitze des Eisbergs. Es gibt noch so viele unerschlossene Möglichkeiten, wie KI unsere Welt zum Besseren verändern könnte. Bleib dran, das wird spannend.
Okay. Stay tuned.
Ja, ich finde das lustig, wie sie ab und zu Key sagt und dann KI oder auch Rack
Key,
und dann Rock.
Okay, wir gehen mal in die Reflexion, oder?
Gerne.
Weil ich muss zugeben, dieses letzte Thema, was sie da gerade angetriggert hat, jetzt gerade in Bezug auf Lernen, das habe ich kürzlich auch mit einer Gruppe von Leuten diskutiert und ich fand das einen so über alle Maßen spannenden Trigger, weil gerade so dieses Thema, dass ich jetzt so Schulinhalte oder Lehrinhalte da halt reinpacke, da stößt, glaube ich, so die klassische oder die konventionelle ChatGPT-Suche, so wie wir die gerade im Moment kennen, tatsächlich auch ganz schnell an die Grenze. Und das habe ich auch schon so im Vorfeld gedacht, das könnte auch so ein Thema für irgendein, so ein Rack-Suche halt sein. Und also ich fand es jetzt spannend, dass jetzt genau dieser Aspekt gerade auch nochmal aufkam.
Ja, ich finde es hammerhart, dieser GPT, der sich jetzt als Rack-Suche ausgegeben hat, ist ja eine klassische LLM-Suche. Und ich habe ihn in wenigen Minuten gepromptet. Ich habe 3 Dokumente hochgeladen, die ich im Internet gefunden habe. Und also 2 aus dem Internet, 1 von uns selber. Coavia bietet ja auch eine RAG-Suche an, hochgeladen. Und das war die gesamte Wissensgrundlage, mit der doch sie so spezifisch geantwortet hat. Ich habe im Vergleich im Vorfeld auch schon getestet, wie ist es, wenn ich einfach nur ChatGPT frage. Da kommt auch schon Richtiges raus, aber nicht ansatzweise so spezifisch. Und das finde ich jetzt richtig klasse. Und ja klar, wenn es um große Datenmengen geht, kommst du mit einer LLM-Suche nicht mehr hin. Wie ging es euch denn? Seht ihr da einen Nutzen? Wir haben uns ja überlegt, wenn wir ein Produkt befragen, bringt uns das was oder nicht? Gibt es Business Cases, wo wir sagen, da wäre es richtig toll, das machen zu können?
Ja, Eckart, im ganz Kleinen hast du ja jetzt quasi schon etwas gemacht, was ja in die Richtung RAG-Suche geht. Du hast irgendwie eine eigene Welt erschaffen, jetzt nur mit deinen 3 ganz einfachen Dokumenten, und konntest in dieser eigenen Welt dann ganz anders navigieren als in der allgemeinen Welt. Das war viel spezifischer und viel, ja, hilfreicher für das, was du vorhattest. Und wahrscheinlich ist es so, im Großen natürlich noch viel mehr, dass wenn du da wirklich den Kontext, die eigene Welt eines Unternehmens oder einer Organisation hast, dass du da vom Nutzen her natürlich viel, viel mehr rausholen kannst, als wenn das jetzt nur die ganz allgemeine Welt ist, die für jeden sichtbar ist. Gerade hinter den Kulissen sind ja wirklich diese Informationsperlen. Da haben wir ja immer wieder die Probleme gehört, wenn die Unternehmen nur wüssten, was sie alles wissen, dann wäre das ganz toll. Und hier finden wir ja sogar diese versteckten Dinge. Das kann ich mir richtig spannend vorstellen. Gerade auch, wenn ich irgendwas suche, wo ich gar nicht genau weiß, was es ist und erst recht nicht, wo das ist. Also quasi die Nadel im Heuhaufen suche, dann tut man sich als Mensch natürlich unheimlich schwer, die zu finden. Aber als KI geht das wesentlich einfacher und wesentlich schneller. Das ist schon cool.
Ja, und vor allen Dingen umfänglicher. Ne? Wenn ich mir jetzt überlege, allein jetzt nur dieses Thema Meetingprotokolle durchsuchen. Wenn ich jetzt mal so uns als Menschen und als Organisation halt irgendwie angucke, dann ist das ja in der Regel ein Punkt, wo wir sagen, okay, wir suchen jetzt eine Dokumentation von einem ganz spezifischen Meeting, wo wir nochmal nachgucken wollen, was haben wir da als letztes besprochen. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich jetzt Logikfragen auf eine gesamte Historie erstellen kann, dass ich fragen kann, okay, wie lange war das Meeting, was kam effektiv raus? Ich kann da Rentabilitätsüberlegungen drüber legen, ich kann da theoretisch eine Entwicklung halt irgendwie festhalten, ich kann über Projekte suchen, ich kann über Jira-Tickets in einem Entwicklungsprojekt quasi mir angucken, wo sind wir vom Plan abgewichen, was sind die Muster dahinter, also Dinge, die ich als Mensch wahrscheinlich so in dieser Form ganz schwierig oder mit einem wahnsinnigen Aufwand oder vielleicht einfach von der Komplexität her gar nicht machen kann.
Und der Kick ist, je nachdem, was dokumentiert ist, kannst du ja nicht bloß das Meeting-Protokoll angucken, sondern du kannst sagen, aus den letzten 10 Jahren, wenn es denn dokumentiert ist und digitalisiert ist, was wurde denn in diesen Meetings immer besprochen und welche Erkenntnisse waren da schon? Und du siehst dann, boah, wir haben über Jahre hinweg immer wieder dasselbe erfunden, weil niemand sich jemals die Mühe gemacht hat, sich das mal anzugucken, was da schon dokumentiert worden ist. Und das geht tatsächlich erst seit die LLM-Suche, die ja schon augmented, die schon anreichert, erst mit dieser Vektorisierung verbunden worden ist, ne? Dass man sagt, ich nehme die Wörter, ich speichere nicht die Wörter ab, sondern ich speichere einen Wert, der die semantische Nähe zu anderen Begrifflichkeiten darstellt. Und auf die Weise kann ich sehr, sehr schnell finden, welche Vektoren passen zusammen und dann die Wörter dazu wieder rausziehen. Das macht es irre spannend und irre schnell.
Das mit diesen Informationen und den Meetings, habe ich mir gerade überlegt, das könnte man natürlich auch noch wirklich hart weitertreiben. Ich habe gerade neulich erst gesehen von einem neuen KI-Device, was man sich ansteckt, was so ein kleines Mikrofon hat und dann wirklich alles aufzeichnen ist, was du den Tag über so sagst. Das kann sogar unterscheiden, wer gerade spricht, also es zeichnet nur dich auf. Und wenn du dann von deinem Gegenüber die Einverständniserklärung quasi mündlich einholst, dann erkennt es das und dann zeichnet es auch die Worte von deinem Gegenüber auf. Wenn man sowas nimmt und in Meetings verwenden würde, dann ist es natürlich eine sehr spannende Sache. Man kann ja unter anderem mit dieser Rechtevergabe auch festlegen, dass nur die Meeting-Teilnehmer auf diese Informationen zurückgreifen können. Aber dann kann man diese Dokumentation eines Meetings vollautomatisch machen, weil das erkennt die Sprache, setzt es dann um in entsprechendes Protokoll, also in ein Protokoll, was wirklich gesagt wurde. Ja, und dann könnte man daraufhin eben ja, Dinge finden, tun, analysieren, wie es bisher gar nicht möglich war. Da muss man wirklich überlegen, will man das nicht? Aber die Möglichkeiten an der Stelle sind natürlich
absolut. Grenzen. Und nicht nur mit einem gesprochenen Wort. Und wir hatten einen Vorläufer, Google Glass, der gefloppt ist, weil in dieser, mindestens, wie lange ist das her, ein paar Jahre, mindestens in dieser Zeit, die Leute, die einem Google Glass-Träger gegenüber standen oder saßen, sich ausspioniert fühlten und stark beobachtet und kontrolliert fühlten, da braucht es sicher auch irgendwelche Grundregeln ethischer und legaler Art. Aber das wird eh kommen. Es wird kommen. Wenn es geht, wird es gemacht. Und es wird irre Vorteile haben und genau wie ganz viele neue Technologien auch irre Gefahren bergen.
Ich stelle mir jetzt gerade mal vor, was dann so die Konsequenz ist. Weil wenn quasi jedes Wort, was wir sprechen, dann wirklich aufgezeichnet wird, da kommt doch irgendwann auch dann mal so die, ja, die Frage auf, wer ist eigentlich wie produktiv und wer kann jetzt aus, wer lässt seinen, allein ist die Frage, wer lässt denn seinen Worten wirklich auch Taten folgen? Und gerade aus Meeting-Kontext heraus gesprochen, wenn man dann sagt, ja, da kümmere ich mich drum, das kann ich ja aus dem Kontext entnehmen, ob ich mich dann wirklich drum gekümmert habe. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, dass sich da so harte Produktivitätszahlen automatisch von so einer Rex-Suche irgendwie ableiten lassen, so in hoffentlich ferner Zukunft, wird mir irgendwie so ein bisschen bang, ehrlich gesagt, weil das ist doch krass, oder?
Ja, da musst du erstmal den Betriebsrat fragen, ob das überhaupt geht.
Ja, was die Idee aber von dieser Firma ist, die dieses kleine neue Device da herstellt, ist wirklich, dass das Ding dir den Tag über zuhört. Parallel haben die auch ein entsprechendes System, womit du deine E-Mails durchsuchen und tracken lassen kannst. Und die Idee dahinter ist schon faszinierend, ist nämlich die, dass nach einer gewissen Beobachtungszeit du halt deine persönliche KI erstellen kannst, die gelernt hat, wie genau du reagierst in E-Mails, in bestimmten Kontexten und so weiter. Und was das Faszinierende ist, ist, dass du dir dann vielleicht vorstellen kannst, dass du später gar nicht mehr in jedes Meeting selber gehen musst, sondern dass du da deinen Avatar, deinen Agenten hinschickst und der sich genauso verhält, wie du dich verhältst.
Also ich neige zu einem Schmunzeln und ja, das wird passieren, da bin ich ganz, ganz sicher. Es ist doch jetzt schon hart verblüffend, was die KI kann. Allein dieses Experiment, wir haben der KI das Wesen eines Produktes gegeben. Jetzt stell dir mal vor, ich verkaufe dieses Produkt, aber ich muss gar nicht mehr hingehen. Ich kann sagen, hier ist der Link, frag alles, was du fragen willst. Und das Ding beantwortet nicht nur, es lobt meinen Kunden für die schlauen Fragen, es lobt sich selber, es gibt dir vielleicht sogar eine sinnvolle Preisindikation, es zeigt dir die nächsten Schritte und vielleicht gibt es dir eine mündliche Vertragsvorlage, die du einfach nur mit einem Ja bestätigen kannst, die dann dokumentiert ist. Alter Verwalter, das ist Hardcore. Und sie hat Fähigkeiten, die vielleicht, keine Ahnung, ein Software-Nerd, der jetzt mit dieser Aufgabe betraut ist, so ein frühes Produkt in einer ganz frühen Phase zu verkaufen, gar nicht hätte, der vielleicht eher erzählen würde, was alles noch nicht geht, als das, was schon geht. Und da könnte ich mir vorstellen, unsere KI verkauft sich selbst gescheiter, als das mancher Mensch machen könnte. Ich glaube, das wird kommen.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass es irgendwie so ein objektivierendes Kriterium geben würde, weil ich meine, ich könnte jetzt ja theoretisch weitergehen und sagen, verkauf das Produkt. Ich könnte ein Preisdokument zum Beispiel reinschreiben und sagen, stell folgende Fragen, hier ist der Entscheidungsbaum, haben wir mal irgendwie lose, das kannst du ja auf dem Butterbrotpapier aufzeichnen und kannst du quasi als Bild reinladen und dann kann die quasi diesen Anweisungen Folge leisten. Und für mich wäre jetzt ein ganz spannender Aspekt, wenn ich jetzt sage, verkauf das um jeden Preis, erzähl den Leuten, mit denen du da telefonierst oder halt chattest, erzähl denen einfach alles, was sie hören, Leute, und macht diesen Vertragsabschluss, dann wäre es für mich jetzt aus der Perspektive der anderen Seite total schlau, wenn ich irgendwo eine objektivierende Instanz hätte, die quasi sagt, nee, da gibt es irgendein Trust-Certificate, dass das ehrlich bleibt mit mir. Und dass mir das nicht irgendwas verspricht und sagt, ja, das kann auch 2000 Gigabyte Daten, sondern wenn es eine harte Grenze gibt bei dem Serversystem für 999 Euro im Monat, dass es das dann auch ehrlich sagt und mich auch ehrlich berät. Das fände ich irgendwie so eine ganz spannende Perspektive.
Ja, und du kannst das natürlich einfordern und es mag Zertifikate geben und Standards, die das sicherstellen. Und wenn du dir unsicher bist, kannst du ja eine KI dagegen halten und kannst die beiden KIs miteinander sprechen lassen, wie wir das schon mit Bibel und Koran gemacht haben, und lass die das aushandeln, was geflunkert ist und was richtig wahr ist. Also das fände ich irre spannend.
Da kann ich ja nach Hause gehen.
Da können wir alle nach Hause gehen. Absolut, ja.
Da können wir einpacken und nach Hause gehen.
Aber ja, wir werden uns dran gewöhnen müssen, ganz, ganz viele Dinge mit Hilfe von KI zu machen. Und wahrscheinlich müssen die nach Hause gehen, die sich davor verschließen oder erstmal das Übel überall drinnen sehen. Und die werden nicht nach Hause gehen, die einfach das nächste Level bedienen, einfach eine Etage oben drüber. So wie beim Software Engineering. Ganz viele Optionen gibt es jetzt schon mit KI Code zu erstellen. Da kann ich jetzt als Software Engineer sagen, nee, blöd, lerne ich um auf Taxifahrer. Oder ich kann sagen, geil, dann befasse ich mich mit den echten logischen Problemen, die dahinterstehen. Ich befasse mich mit dem Impact, den meine Software haben soll. Ich erweitere mein Spektrum auf Frontend und Usability und so weiter, User Experience. Also wir müssen unsere Wertschöpfung verlagern, weg von stumpfen Dingen, wo ich einfach irgendwo hingehe und irgendwas wiederhole, was ich an Wissen habe und mein Gegenüber nicht, hin zu schlauen Dingen, dass ich mir strategisch Gedanken mache. Sehr spannende Zukunft.
Was ich auch total spannend finde, es gibt ja diese zwei Level. Das eine ist das Unternehmenslevel, wo man wirklich alle Daten zusammenbringt. Aber als du jetzt gesagt hast nochmal, da werden die KIs sich miteinander unterhalten. Es gibt im Moment ja auch einen Trend, neben den ganz großen Sprachmodellen, kleine Sprachmodelle zu entwickeln. Gerade Microsoft hat in den Tagen jetzt eins vorgestellt, die Fähigkeit haben, Dinge ähnlich gut zu beantworten wie die ganz großen, aber so klein sind, dass sie auf deinem Rechner oder vielleicht auf deinem Telefon laufen können. Und dadurch haben die natürlich gewisse Eigenschaften, die toll sind. Erstmal ist es von den Kosten interessant, weil es, wenn du das mal installiert hast, ja nichts kostet. Aber das Spannende ist natürlich auch die Privatheit der Daten. Dadurch, dass du das lokal hast, musst du deine Daten nirgendwo weggeben. Und so wie wir auf dem Unternehmenslevel denken können, sagen wir, machen große KIs, die sehr viele Daten haben und wo wir dann ja diese Datentrüffel finden können, diese Informationstrüffel, können wir uns natürlich auch vorstellen, wie wäre es denn, wenn wir nicht eine große haben, sondern viele verteilte kleine, die sich miteinander vernetzen, miteinander unterhalten und vielleicht auch sogar eigene Organisationen bilden. Das finde ich einen total spannenden Gedanken. Wir haben ja schon oft über die Emergenz gesprochen, wo aus vielen kleinen Einzelteilen, die miteinander in Beziehung treten, dann ganz neue Dinge entstehen können, ganz neue unvorhersagbare Eigenschaften in solchen Systemen entstehen. Und wenn man sich so dezentrale KIs vorstellt, die sich miteinander unterhalten, nachdem sie von einer individuellen Person gelernt haben. Das ist natürlich auch total spannend.
Absolut. Und die schießen jetzt wie Pilze aus dem Boden. Snowflake hat zum Beispiel jetzt gerade erst Arctic veröffentlicht. Das ist ein Open Source LLM für Enterprise AI. Das kann man frei beziehen bei Hugging Face. Das kann man im Unternehmen hosten. Und das ist mit 334 Millionen Parametern recht klein. Schlägt aber wohl im Massive Text Embedding Benchmark Modelle mit 1 Billion Parametern und mehr. Und da wird noch ganz viel kommen. Da bin ich ganz bei dir. Und der Emergenzgedanke funkelt natürlich durch. Kein Wunder, wenn man mit Jochen Schwarzwald spricht. Und der macht richtig, richtig Laune. Wenn ich mir überlege, ich habe einen LLM oder einen Small Language Model, SLM, und ich habe viele davon verknüpft, dann können Dinge passieren, die wir jetzt nicht vorhersagen können. Spannend und beängstigend.
Ja, ja, ich stelle mir jetzt mal so vor, dass quasi ins Betriebssystem sowas integriert ist und du auf einmal halt Millionen dieser Modelle hast, auf die du zugreifen kannst, die du nach ihrer Meinung fragen kannst. Und wenn die gerade Zeit haben und Batterie haben und Rechenkapazität und irgendwie Daten haben, dann antworten die. Und dann hast du halt irgendwie so mit einem Schlag halt irgendwie mehrere Millionen oder vielleicht sogar 100 Millionen SLMs im Zugriff, die aus der individuellen Perspektive des Telefonbesitzers miteinander da interagieren können. Das ist irgendwie eine verrückte Vorstellung.
Und der Kreis schließt sich. Wir sind wieder bei Her, bei dem Film Her, wo sich der Protagonist in sein Betriebssystem verliebt. Was es ausmacht, ist unter anderem, dass das Betriebssystem so spezifisch auf ihn und seine Bedürfnisse zugeht. Sie sieht, was er sieht. Also das Betriebssystem, ich sage jetzt schon sie, das Betriebssystem sieht, was er sieht, indem er die Kamera freigibt und ihn immer begleiten lässt. Und das macht viel von dem Reiz aus, dieses Gefühl, es ist tatsächlich eine Person, obwohl ich weiß, es ist keine. Das ist gibt ganz, ganz spannende Effekte, die da passieren. Und was mich ein bisschen beängstigt, ist jetzt die krasse Geschwindigkeit, mit der das passiert. Wir haben kaum Zeit, Luft zu holen. Da ist schon wieder der nächste Paukenschlag im Gange und.
Da würde ich gerne mal mit zu diesen Paukenschlägen, weil da habe ich irgendwie auch nochmal so einen, ja, vielleicht ein bisschen kontroversen Gedanken, weil ich jetzt so überlege, wie wir jetzt zu dem Thema Rack-Suche gekommen sind. Das ist jetzt ja schon ein Begriff, den wahrscheinlich viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer noch nie gehört haben. Das ist jetzt so in den Kreisen von Menschen, die sich intensiv mit KI auseinandersetzen, wird das zum Begriff. Und ich habe den Eindruck, viele der Themen, über die wir sprechen, wenn wir jetzt intensiver in die KI eintauchen, das ist dann wieder einem kleinen Kreis von Personen vorbehalten, die sozusagen sich mit diesen Technologien auseinandersetzen. Auf der anderen Seite kommen jetzt ganz viele massive kommerzielle Interessen von Unternehmen halt damit rein, also auch eigene Interessen von Firmen, die natürlich auch ihre Claims entsprechend abstecken wollen. Und ich habe jetzt den Eindruck, was jetzt als nächstes halt auch passieren kann, dass man jetzt auch sich so ein bisschen entscheiden muss, auf welches Modell gehe ich, auf welchen Anbieter gehe ich, auf welches Servermodell gehe ich. Und so, wenn ich jetzt aus der rein Kundenperspektive mir das angucke, würde ich mir eigentlich lieber so einen fließenden Übergang vorstellen. Ich sage, okay, ich benutze einfach meine App und die wird dann einfach immer besser. Aber ich habe den Eindruck, ja nee, das wird wahrscheinlich gar nicht passieren, weil unterschiedliche Anbieter mit unterschiedlicher Marktkraft jetzt unterschiedliche Dinge machen und irgendwann ist vielleicht dann so ein OpenAI einfach abgehängt, weil ein anderer Anbieter gesagt hat, okay, wir haben mehr in Forschung investiert, wir haben die bessere mathematische Logik mit Vektoren, die nächsten sagen, nee, Vektoren ist ja, das ist ja schon, das ist ja sowas von 2024, das macht ja überhaupt keinen Sinn mehr. Und ich habe so den Eindruck, wie kommt dieser Faktor Mensch, die dann am Ende diese Maschinen benutzen sollen oder mit denen interagieren sollen, wie passt das zueinander? Da kommt doch ein riesen Wust an Sachen auf uns zu, oder sehe ich das zu kompliziert
gerade? Absolut, ich war jetzt auf einer Konferenz, da hat ein Softwareentwickler, ein ziemlich smarter Typ, hat erzählt, wie er die letzten 7 Jahre hingearbeitet hat auf etwas, was jetzt mit einem Paukenschlag obsolet war, weil es jetzt viel besser, viel billiger, viel umfassender einfach zur Verfügung steht per Klick. Und der ist sogar gefragt worden aus dem Publikum heraus, ja, 7 Jahre Entwicklungszeit, was hältst du denn jetzt davon? Jetzt gibt's das einfach aus der Tasche raus. Und da sagt er, boah, naja, aber irgendwie so richtig toll ist es ja nur was ich gemacht habe, und ruderte rum. Und das ist eben bitter zu erkennen. Ja, war bestimmt spannend und du bist bestimmt eine coole Socke, dass du das gemacht hast. Aber mit Blick von jetzt ist es hinfällig. Und so wird das die ganze Zeit weitergehen. Was auch immer du machst, das ist in 2 Tagen spätestens überholt worden mit was noch viel geiler ist. Ich habe auch keine Ahnung, was für eine Haltung da sinnvoll ist. Man kann doch nicht die ganze Zeit dem Neuesten hinterherlaufen. Und es ist vielleicht aber auch hilfreich, sich nicht zu früh zu fest zu beißen an irgendwas und offen zu bleiben.
Aber ich glaube, gerade die KI ist schon nochmal vom Charakter her etwas anderes als die bisherigen IT-Systeme. Weil sie so universell ist und weil sie ja auch so eine Schnittstelle hat, wo man quasi natürlich sprachlich die Dinge anfragen kann und natürlich sprachliche Ergebnisse kriegt, ist es natürlich ein ganz anderes System als das, was wir bisher hatten, wo man ganz genau definierte Daten rüberschicken muss und Informationen zurückerhält. Also ich glaube, diese Austauschbarkeit ist durch diese universelle Maschine, die wir da jetzt sehen, in einer ganz anderen Form grundsätzlich gegeben. Aber man muss sich natürlich immer wieder die Frage stellen, wie mache ich das langfristig für mich nutzbar, diese Infrastruktur, dass ich das dann auch wirklich so universell benutzen kann und eben nicht in so eine Falle, in so eine herstellerbezogenes Gefängnis dann hineintappe. Ja.
Aber auch das macht, finde ich, ein ganz spannendes Konfliktfeld auf. Weil technisch bin ich komplett bei dir, Jochen. Ja, das ist modular total austauschbar. Und zu welchem Anbieter ich jetzt gehe, ob ich zu Google gehe, zu Microsoft oder zu OpenAI, das ist im Prinzip aus Sicht des Moduls erstmal vollständig unrelevant. Und trotzdem gibt es natürlich dann auch die kommerziellen Zwänge von den Leuten, die dann auch die ganze Entwicklung halt irgendwie auch bezahlen sollen. Das heißt, die werden natürlich versuchen, irgendwie so eine Art Vendor-Login zu erzeugen und zu sagen, okay, wenn du jetzt den 3-Jahres-Vertrag auf mein Serversystem und auf meine Rack-Suche abschließt, dann wird es natürlich viel, viel günstiger, als wenn du quasi nur den Pay-Per-Use-Service irgendwie verkaufst und dann quasi in vielleicht den nächsten 3 Wochen, wo irgendein anderer Anbieter dann den nächsten großen Paukenschlag loslässt, dann du wechseln kannst und sagen kannst, okay, ich nehme einfach das andere Modul, das ist gerade leistungsfähiger.
Ja, und du hast vollkommen recht. Microsoft ist da schon feste dran mit den Copilots. Also Copilot ist immer die KI-Unterstützung für die jeweilige Anwendung, der immerhin schon mal auf die Microsoft-Daten zugreift. Amazon ist dran, mit KI-Schnittstellen Lösungen anzubieten, die auf die eigene Cloud zugreifen. Also die werden schon alle heftig daran arbeiten, dieses Phänomen, das wir gerade gesagt haben, einzudämmen und dass eben in unserer Wahrnehmung die Lösung eben gerade nicht beliebig ist, sondern ich nehme dieses, weil da habe ich schon alles so und so, oder ich nehme jenes, weil da habe ich genau das Spezifische. Die Wahrheit wird komplexer sein.
Ja, glaube ich auch. Also wir haben ja auch jetzt in der Historie auch unseres Podcasts durchaus auch schon jetzt die Erfahrung gemacht haben, dieses Modulare, das ist jetzt theoretisch erstmal alles richtig, das dann aber so zu verschalten, dass dann doch genau das passiert, ohne dass dann durch da Nachteile entstehen, das ist dann im Detail dann doch ein bisschen kniffliger, als man das so vermeintlich halt denkt. Also diese Diskrepanz von dem, was technisch grundsätzlich halt Möglichkeitenraum ist und wie man es dann konkret in der Umsetzung auch hinkriegt, auch da gibt es halt auch einfach das sind zwei unterschiedliche Sichten. Ne?
Ich denke ja, dass es eine spannende Strategie wäre, da wirklich diese KI an eigene Lösungen anzudocken. Quasi, du hast irgendwie etwas, was du bei dir im Unternehmen hast und da hast du eine spezifische Lösung und dann sagst du, du brauchst noch ein Gehirn dafür. Und dann setzt du halt dieses Gehirn quasi drauf, du verbindest das mit dem großen Gehirn, dass du quasi für diese kleine Lösung ein kleines Gehirn hast und verbindest es an der Stelle. Also du darfst nicht alles nach außen geben und nicht alles bei dir behalten. Klar macht es keinen Sinn, dass du ein eigenes Large Language Modell als Unternehmen aufbaust. Also es kommt auf die richtige Verteilung an des Ganzen. Ja? Was hole ich mir von außen dazu? Vielleicht von verschiedenen Quellen. Was mache ich bei mir intern so individuell, dass es für mich ganz super passend ist und dadurch einen Mehrwert hat? Das sind immer die spannenden Fragen.
Ja, und du musst das aus Usability-Gesichtspunkten immer in die Anwendungen integrieren, die ohnehin verwendet werden, damit es verwendet wird. Das ist ja auch der Ansatz von Microsoft. Und ich glaube, da haben wir Konsens, dass du da nicht immer irgendwie in einen extra Dienst rein willst, um schlaue Lösungen zu haben.
Ich glaube tatsächlich auch, dass diese Antwort oder dieses Themenumfeld, was wir auch jetzt aus Energiesicht besprochen haben, dass das immer wichtiger werden wird. Einfach weil, wenn wir es alles nur auslagern auf Rechenzentren, dann werden die irgendwann halt auch Energie in der Größendimension verbrauchen und Wasser verbrauchen in der Größendimension, dass wir dann irgendwann auch abwägen müssen, wie wir unsere Ressourcen wirklich sinnvoll nutzen. Und ich glaube, was tatsächlich auch eine Antwort auf diese Frage sein kann, ist, wenn man das so versteht, dass im Prinzip jedes Smartphone, was wir in der Tasche haben, mit jedem Prozessor-Update, was kommt, immer mehr auch auf diese lokalen Perspektiven ausgelegt sein wird und wir wahrscheinlich einen Großteil von diesem Rechenvolumen, was wir da brauchen, auch so dezentral verteilen, dass eben jeder einfach ein kleines Rechenzentrum halt in der Hosentasche hat und auf die Weise sozusagen nicht halt irgendwie immer größere Rechenzentren mit immer monströseren Ausmaßen gebaut werden müssen, weil auch das hat ja irgendwo, das ist ja endlich, was da irgendwie realistisch ist.
Im Bereich des Energiesektors gibt es das schon. Also da gibt es ja auch schon Schwarmkraftwerke, wo Einzelkraftwerke zusammengeschlossen werden zu großen virtuellen Kraftwerken. Und mit demselben Gedanken, das mit Rechenpower zu machen, halte ich für eine sehr schlaue Kiste.
Ja.
Wie ist denn, meine Herren, jetzt mal drauf geguckt auf unser Experiment. Wie ist das gelungen? Ist das sinnvoll, einen GPT das Wesen eines Produktes zu geben? Oder ist das nicht sinnvoll? Waren die Antworten befriedigend? Sehen wir Nutzen und Sinn dahinter oder nicht?
Also ich fand es spannend, weil es natürlich einen ganz anderen Zugang ermöglicht. Genauso wie wir schon mal gesagt haben, man kann sich mit einem Buch unterhalten. Ist es eine total spannende Sache, wenn man sich mit einem Produkt unterhalten kann. In unserem Fall war es noch ein bisschen unterhaltsamer sogar, weil wir ja dem auch noch so ein bisschen einen Charakter gegeben haben, dass er am Anfang so ein bisschen freche Antworten auch gegeben hat, ein bisschen ungewöhnlichere Sachen gesagt hat. Ja, und das macht es einfach viel spannender und zugänglicher. Ich finde das toll.
Also ich muss zugeben, ich war im Vorfeld ein bisschen skeptisch. Also gerade, weil wir ja sozusagen jetzt nicht das Produkt selbst gefragt haben, sondern ja irgendwie so ganz komisch auf eine Metaebene gegangen sind und jetzt quasi ein anderes Produkt gebrieft haben, sich so zu verhalten, als wenn es jetzt ein neueres, viel besseres Produkt wäre. Aber im Ergebnis, also ja, klingt jetzt erstmal so nach einem Knoten im Gehirn und ich muss zugeben, ich kenne den auch so bis vor einer Stunde noch. Aber ich bin irgendwie tatsächlich eines Besseren belehrt worden gerade.
Okay.
Weil jetzt gerade, was du vorher gesagt hast, Jochen, dass wir im Prinzip eigentlich genau das gemacht haben, quasi einen spezifischen Kontext über ein spezifisches Briefing im Kleinen durchführen, das ist ja eigentlich das gleiche Prinzip, was jetzt bei einer REC-Suche im großen Stil macht. Wenn wir jetzt gesagt hätten, okay, wir geben dir jetzt mal ganz kurz 14.000 Dokumente, die du jetzt mal dir kurz anguckst und dann mit uns darüber sprichst, dann hätten uns das Ergebnis wahrscheinlich weniger beeindruckt. Und die Token wären abgelaufen. Das hatte ich tatsächlich neulich auch mal, dass ich so einen Test gemacht habe und dann irgendwann sich GPT bei mir gemeldet hat und gesagt hat, nee, jetzt ist deine Rechenzeit für heute mal, hat sich jetzt mal erübrigt, komm gerne morgen früh wieder.
Und dann hast du die Tastatur auskühlen lassen, oder?
Nein, auch das ist ja tatsächlich, das muss man sich halt immer klar machen, wie viel Rechenpower diese Modelle halt auch im Hintergrund halt irgendwie auch brauchen und dass das ja wirklich, dass das eine krasse Leistung ist und weil wir jetzt einfach nur halt mit der Sprachsynthese halt reden, fühlt sich das halt immer so an, als wenn der halt so ein, das fühlt sich ja an wie ein Telefonat, was wir führen.
Ja.
Ne, ich meine, wir hatten vorher auch mal so ein bisschen ein Funkloch-Thematik, also so diese klassischen Telefondinger, aber was da wirklich dahinter steht, das ist wirklich, also ich muss auch sagen, egal in welchen Bereich ich da gerade tiefer reingucke, ich kriege die Füße nicht mehr auf den Boden. Ich finde das so beeindruckend, was wir da gerade erleben und dass selbst so dieses mit dem Knoten im Gehirn auf der Metaebene, dass selbst so ein Versuch richtig beeindruckend ist und erhellend ist, wo ich den Eindruck habe, ja, ich kann im Prinzip alles, was mich interessiert, nach meinen Präferenzlagen, auch nach meinen Fähigkeiten, egal ob jetzt logisch oder Wissen oder wie viel ich schon gelesen habe zu dem Thema, wenn ich irgendwas nicht weiß, ja, dann frage ich und dann wird es mir halt erklärt. Und das ist irgendwie so diese Art, dass ich jetzt nicht sage, ich muss jetzt ein Wissen von Anfang bis Ende irgendwie durcharbeiten, sondern ich fange da an, wo ich stehe und sage, okay, wenn ich den Begriff nicht kenne, erklär mir erstmal den Begriff und dann erklär mir mal, was ist ein Vektor und erklär mir mal, was ist, wie geht das eigentlich alles? Und ich kann das nach meiner Geschwindigkeit halt machen, wie ich es brauche. Und wenn ich einen Aspekt nicht verstanden habe, dann frage ich einfach kurz nach. Und wenn ich schneller bin, bin ich schneller und wenn ich langsamer bin, ja, who cares? Dann brauche ich für das Beratungsgespräch einfach einen Tacken länger. Und das finde ich so krass, dass also gerade dieses, wenn ich das jetzt mal so extrapoliere, auf so klassische, also in Anführungszeichen mit virtuellen Gänsefüßchen gesprochen, klassische Wissensvermittlung. Ich meine, wir reden jetzt ja hier über so Hightech-Kram, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, die Kinder in der Schule sollen was über Geschichte lernen oder sowas. Und jetzt stelle ich mir auf der anderen Seite irgendwie so eine REC-Suche vor, die das den Kindern so erklärt, wie es zu ihrem Humorverständnis, wie es zu ihrer Wahrnehmungsgeschwindigkeit, wie es vielleicht zu ihrem Vokabular passt. Das ist doch so krass.
Ich habe das genau neulich gemacht, Jens. In der Nachbarschaft gibt es einen Jungen, der hat Probleme mit Informatik. Und da ich mit seinem Vater befreundet bin, habe ich angeboten, da ein wenig zu unterstützen. Natürlich war es wichtig, irgendwie auch so einen grundlegenden Blick auf Informatik mal zu klären und so weiter. Und dann erst in die spezifischen Dinge reinzugehen. Aber als wir dann uns wirklich mit den Themen beschäftigt haben, habe ich ihm als erstes erklärt, hier, nimm das ChatGPT, wir installieren das an deinem Telefon. Dann sagst du dem, ich bin ein beliebter Lehrer in der 10. Klasse. Bin so beliebt, weil ich alles immer sehr anschaulich erkläre, weil die Schüler Spaß haben an meinen Erklärungen und so weiter. Du kannst es ja wirklich ganz individuell gestalten. Und dann habe ich das Thema gesagt und habe gesagt, erkläre mir dieses Thema. Dann hat er was gesagt und es war schon sehr gut. Aber der Nachhilfeschüler, den ich da hatte, hat es immer noch nicht verstanden. Da habe ich gesagt, erklär es einfacher. Erklär es mit Beispielen. Erklär es mit Analogien. Und da der gerne Fußball gespielt hat, haben wir dann gesagt, erklär es mit einer Fußballanalogie. Und dann kam eine Fußballanalogie raus. Also das hat wirklich ein grenzenloses Potenzial und das macht richtig Spaß.
Kannst du uns eine geben, eine Fußballanalogie, an die du dich noch erinnern kannst?
Ich habe gerade, als ich es gesagt habe, überlegt, das ist jetzt schon anderthalb Wochen
her. Du wusstest, du würdest gefragt werden.
Ich wusste. Das.
Ja, das ist ein bisschen weiter hergeholt. Also es ging um Felder. Was ist ein Feld? Also ein Feld, wo du eine Serie von Informationen abspeicherst, die alle den gleichen Informationstyp haben, also Zahlen oder Strings, also Buchstaben, Wörter oder was auch immer. Und es ging darum, eben auch da nicht nur so einfache Datentypen zu verwenden, sondern auch Objekte, also andere komplexere Daten reinzuspeichern. Und wir haben uns überlegt, was könnte das bei einer Fußballmannschaft sein? Und was ist überhaupt ein Feld? Und dann hat er gesagt, ja, stell dir vor, bei einer Fußballmannschaft, da sind die Trikots, die haben ja Nummern und die Nummern sind die ID quasi des Feldes. Und hinter den Nummern steht dann ein Spieler, der einen Namen hat. Und auf die Art hat er das erklärt, dass es gibt also eine Serie an Informationen, das sind die Namen der Spieler. Und die kann man dann auf eine bestimmte Art abrufen, nämlich über die Trikotnummer. Das war zum Beispiel eine Analogie, die er hatte. Aber es gab auch noch eine Menge anderer.
Der Datentyp ist dann sozusagen die Trikotfarbe. Dass man quasi die Datenmannschaft erkennen kann.
Also der Datentyp des Feldes war quasi der Spielername und der Index war die Trikotnummer. Da.
Nice. Cool. Wirklich nice. Schön, meine Herren. Wir sind uns einig, da kommt einiges auf uns zu. Ich persönlich habe viel Freude daran. Danke euch für dieses Gespräch.
Ja.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Zum nächsten Mal. Tschüss, ihr beiden. Ihr drei.
Tschüss.